Wahrheit oder Pflicht? Wer kennt das Spiel? Ich gucke mal gerade hier so eine Jüngere. Wer kennt das Spiel Wahrheit oder Pflicht? So. Ich kann mich erinnern, ich bin als Jugendlicher, haben wir das sehr häufig gespielt. Wir sind zusammengekommen und wir haben uns in einen Kreis gesetzt meistens, tatsächlich in einen Kreis gesetzt. Und damit haben wir teilweise mit diesem Spiel den ganzen Abend gefüllt. Eine Flasche in die Mitte und einer hat gedreht. Und da, wo der Flaschenhals hinzeigt, der war dran. Und der gedreht hat, der hat letztendlich gefragt, Wahrheit oder Pflicht? So. Und das war natürlich so, die Person stellte dann dir eine Frage und wenn du Wahrheit gesagt hast, musstest du diese Frage wahrheitsgemäß beantworten. Und viele Leute haben echt geschwitzt bei dieser Frage, weil sie wussten, das ist halt ein ganz besonderer Moment. Ich finde es irgendwie lustig, weil keiner wollte irgendwie lügen in diesem Moment. Alle guckten und natürlich, andere haben sich schon den ganzen Tag schon auf diesen Abend gefreut und haben sich vorbereitet mit richtig guten Fragen. Weil wenn du eine schlechte Frage gestellt hast, hast du keine konkrete Antwort bekommen. Also hast du eine richtig gute Frage gestellt, weil du wolltest ja wissen, wer mag wen, ne? Und wer mag wen nicht. Und natürlich, du ahnst vielleicht, worauf das irgendwie dann hinausgeht, natürlich bei Pflicht durfte man nicht sagen, beantworte die Frage wahrheitsgemäß. Also es gab so ein paar Regeln. Jedenfalls war diese Wahrheit, diese Option so unangenehm, dass die meisten Pflicht gewählt haben. Pflicht heißt, mach 30 Liegestütze, schrei aus dem Fenster, irgendwie keiner hat mich lieb, so, und die ganze Stadt hört das, so, aber das war letztendlich so, die meisten haben Pflicht gewählt, aber dafür gab es natürlich auch wieder eine Regel, man durfte nur dreimal Pflicht wählen, dann musste man Wahrheit wählen, so, und das war wirklich ein richtig armfüllendes Projekt, so haben wir damals unsere Arme gestellt, war wirklich hochinteressant, aber ich will dich fragen, vor welcher Wahrheit hast du oder hättest du am meisten Angst? Was ist in deinem Leben, wo du sagst, boah, das sollte nie jemand erfahren? Wenn jemand da in die Richtung fragt, eieiei, dann ist echt was los. In unserem dritten Teil der Serie von Seiner Liebe entzündet geht es heute nämlich um die Wahrheit. Keine Sorge, ich werde jetzt keine so konkrete Frage stellen. Wir kommen vielleicht auch noch zu diesem Part von Prophetie. Es geht um Wahrheit und es geht um Gnade. Und eigentlich die vollkommene Liebe darin, dass in der vollkommenen Liebe Gnade und Wahrheit ist. Wir sind ja in den letzten beiden Teilen ein bisschen eingestiegen, auch in den Serien, wiederhole ich gleich noch ein bisschen, aber nur ein bisschen, wo es um, dass wir von seiner Liebe wirklich entzündet sind. Und dieser Vers aus Johannes 16, Vers 33, wo Gott uns hineinführt wirklich in seinen Frieden, wo Jesus nochmal spricht, bevor dieses Gebet über die Einheit kommt. Und wirklich in dieser vollkommenen Liebe ist ein Schlüssel für die Einheit. Gehen wir gleich ein bisschen nochmal drauf ein. Und das ist auch gerade das, was unsere gespaltene Gesellschaft braucht. Und wir hatten im ersten Teil nochmal so ein bisschen angeschaut, dass unsere Gesellschaft gespalten ist, auch durch Hass und Kälte auch gerade, durch viele Diskussionen, durch Emotionen, die vorgehoben sind, auch gerade, weil man damit auch Geld verdient, auch gerade, weil man damit Klicks bekommt irgendwie auf Social Media. Und unsere Gesellschaft so gespalten, dass wir uns gegenseitig manchmal wirklich angehen. Wir merken das auch, dass wirklich manchmal hitzige Diskussionen sind oder Wahlkampf in Amerika. War krass, oder? Wer wünscht sich denn so eine Stimmung hier in Deutschland? Und nun hatten wir ja auch eine bewegende Woche und du hattest so einen Geschmack davon, oder ein Geschmäckle, wo du gedacht hast, boah, willst du das wirklich hier in Deutschland haben? Unsere Gesellschaft, die wirklich gespalten ist. Und hier ist es wichtig gewesen, auch gerade in diesem ersten Teil, dass wir unser Herz schützen. Und dass unsere Liebe zu Menschen nicht erkaltet. Auch gerade jetzt, wenn es so einfach so hitzig zugeht, dass wir uns nicht ablenken lassen vom eigentlichen Fokus, dass es darum geht für die Beziehung mit Jesus und eine lebensveränderte Nachfolge. Darum geht es. Und in Teil 2 ging es darum, dass der Feind des Lebens irgendwie alles versucht, uns durcheinander zu bringen, uns auch auseinanderzubringen. Und wie gesagt, dass Hass diese Business ist, was unser Herz komplett vergiftet und dass wir so Kommunikationsmittel haben, die uns manipulieren wollen. Und diese Mittel uns so durchdringen, dass, wie gesagt, unser Herz manchmal auch wirklich vergiftet ist, unsere Gedanken vergiftet sind. Ich finde das spannend, dass dieses prophetische Wort einfach so kam. Und dass wir diese Mittel, wo wir denken, sie sind gut, für das Gute auch einsetzen, weil wir das gar nicht mehr merken. Und das Gute dadurch auch gefühlt vergiftet wird. Und ich sage, hey, die Mittel des Bösen sind Mittel des Bösen und werden nicht für den Mittel des Guten eingesetzt. Und wir hatten diesen Römer 12, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und der Gute ist nicht, oder das Gute, sondern hier wirklich eine Person gemeint, wirklich mit Jesus, das zu überwinden. Von daher lass dich nicht von dem Ärger und Frust dieser Welt entzünden, sondern lass dich von seiner Liebe entzünden. Und wir lieben uns bedingungslos, egal wie viel verschiedene Meinung wir sind, egal welcher Herkunft, ja, welche, ob wir politisch, theologisch oder ethnisch, egal was wir denken, hey, wir lieben uns bedingungslos. Das ist das, was uns letztendlich zusammenschweißt. Ich ganz kurz nur zusammengefasst, weil ich mache jetzt gleich ein bisschen weiter, ich empfehle dir wirklich diese zwei Teile anzuhören, weil die gehen da so teilweise richtig tief rein in Sachen, wo du vielleicht wieder dich selber entdeckst und denkst, boah, krass, hätte ich nicht gedacht. Weil in dem Ganzen geht es nicht darum, dass wir gucken, hey, was machen wir falsch, sondern wie tickt eigentlich das Reich Gottes? Ja, wie tickt unser liebender Vater? So, wie gilt es einfach gerade auch in dieser Situation, in der Welt, in der wir jetzt leben, einfach umzugehen? Und heute geht es ganz konkret wirklich darum, das Böse und den Bösen zu überwinden. Wie wir das überwinden können und wie es uns möglich ist, trotz Hass, trotz Kälte, so einander in Einheit zu stehen, trotz verschiedener Meinung. Und die Lösung, ich habe sie schon gesagt, gespoilert, die Lösung ist Liebe. Wie kann es anders sein? Aber was bedeutet Liebe eigentlich? Liebe ist so ein krasses Wort. Es ist wie so ein Gummiband, du kannst es ziehen irgendwie in alle Richtungen. Aber die Frage ist, was bedeutet es konkret, wenn es heißt, von seiner Liebe entzündet zu sein? Und wenn wir so im Johannesevangelium bleiben, hat ja so ein paar Stellen aus dem Johannesevangelium genommen, will ich zwei Stellen rausgreifen, wo diese Liebe beschrieben wird. Und die erste Stelle steht in Johannes 1, Vers 14. Da heißt es, das Wort wurde Mensch, andere Übersetzungen schreiben Fleisch, und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Drei Verse später heißt es, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Hier wird Gnade und Wahrheit im Zusammenhang erwähnt. Und bei Johannes ist das gar kein Zufall, weil Johannes ist jemand, der verwendet ziemlich viele Wortspiele. Bei Johannes kannst du die Wörter tatsächlich so richtig schön auf die Goldwaage legen. Und wir kennen diese Gegensätze, die Johannes verwendet, manche sagen auch Dualismus dazu, Licht und Finsternis, Leben und Tod, ne? Wahrheit oder Lüge, oben und unten, in dieser Welt, nicht von dieser Welt. So. Glaube und Nicht-Glaube, Geist und Fleisch. Was will eigentlich Johannes damit ausdrücken, wenn er so Gegensätze von Gegensätzen schreibt? Er sagt, du, das eine ist es und das andere ist es definitiv nicht. Um wirklich ganz klar gegenüberzustellen, hey, wie sieht denn die Liebe Gottes eigentlich aus? Wie sieht denn die Wahrheit Gottes eigentlich wirklich aus? Und sagt, hey, das ist das, wenn wir im Licht sind, ne? Und das ist es, wenn wir im Dunkeln sind. Um wirklich zu verdeutlichen und ganz klar zu sein, was die Botschaft Gottes meint. Das Spannende ist, hier verwendet er zwei Worte, Gnade und Wahrheit im Zusammenhang, nicht als Gegensätze, sondern im Zusammenhang, wo er sagt, beides brauchen wir, damit du nicht von der einen Seite vom Pferd runterfällst. Sagst du, brauchen wir beides. Kannst du wirklich im Johannesevangelium mal ein bisschen nachlesen, wenn du ein bisschen drauf achtest. So geht es hier um Gnade und Wahrheit hier in Johannes 1. Und die sind sehr bedeutend. vielleicht viel bedeutender, als du gerade irgendwie denken magst, weil das ist mit ein Schlüssel auch für diese vollkommene Liebe, dass wir im Reich Gottes auch in Einheit leben, aber nicht irgendein Einheitsbrei, der irgendwie langweilig ist. Also Einheit, hier spricht Johannes von einer Einheit, die sehr dynamisch nach vorne geht. Oft verstehen wir unter Einheit, ja, die sind alle einer Meinung und das ist auch irgendwie langweilig, ne? Stellt sich wie so ein 50 Jahre altes Ehepaar, die 50 Jahre zusammen sind und die haben immer noch eine Meinung. Das meint Johannes hier nicht, auch wenn wir so eine komische Vorstellung von Einheit haben. Versteht ihr so ein bisschen, was ich meine? Auch so eine verwaschene Vorstellung von Liebe. So. Und in diesen 2 bis 3 Worten, dieser Gnade und Wahrheit und vielleicht auch in Liebe, steckt meiner Meinung nach das größte Missverständnis, gerade so in christlichen Kreisen. Schauen wir uns Gnade an. Wie stellen wir manchmal Gnade vor? Gnade, denken wir so, hey, wir brauchen Gnade, dann wird es Einheit geben. Hey, wir müssen alle annehmen, egal wie jeder ist, was jeder denkt, wir müssen einfach jeden Einzelnen annehmen. Bloß nicht irgendwie Konflikte aufkommen lassen, ne? Hauptsache wir sind alle irgendwie ein bisschen Frieden und sind glücklich und leben im Flauschi-Bauschi-Land und schweben so von Wolke zu Wolke. Das ist teilweise so, wie Leute sich Gnade vorstellen und denken, das ist Einheit. Das Spannende ist, vollkommene Liebe ist nicht die Abwesenheit von Konflikten. Seid ihr da? Ihr seid da, ja? Seid ihr da? Okay. Vollkommene Liebe heißt nicht die Abwesenheit von Konflikten. Konflikt heißt auch nicht gleich, dass man im Streit ist, ne, und sich an die Gurgel geht. Das ist manchmal unsere Vorstellung von einem Konflikt, sondern Konflikt bedeutet, hey, wir haben eine Meinungsverschiedenheit. Und diese Meinungsverschiedenheit gilt es, durch die Liebe Jesu zu überwinden. Oder sollen wir der aus dem Weg gehen? Wozu? Weil wenn die Liebe alles zudeckt, warum sollten wir dem Konflikt aus dem Weg gehen, wenn wir die Liebe doch haben? Einfach nur ein Beispiel. Aber das ist, also das heißt, Einheit bedeutet nicht, dass wir Konflikten überall irgendwie aus dem Weg gehen. Weißt du, wenn du überall Konflikten aus dem Weg gehst, das ist ganz schlimm. Das ist, dann läufst du irgendwann irgendwie auf Eiern und du weißt nicht, wo du irgendwo was treffen musst. Oder du bist irgendwie in so einem Minenfeld irgendwie unterwegs und hast Angst, irgendwie was zu treffen, weil es könnte ja irgendwie etwas hochpoppen und explodieren. Aber das ist, wenn man Konflikten aus dem Weg geht, dann explodiert irgendetwas, sondern wir überwinden durch die Liebe. Nun, während ein die Gnade so massiv betonen die anderen die Wahrheit. Wir brauchen die Wahrheit. Die muss ans Licht kommen. Die Sünde muss ans Licht kommen. Wir müssen wissen, was jeder falsch gemacht hat, damit Vergebung da ist. Ich übertreibe ein bisschen, ja. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich auch ein bisschen lauter werde. Sagen die anderen. Ja, und wenn die Wahrheit ans Licht kommt, dann kommt die Herrlichkeit Gottes. Sehen wir dann die Herrlichkeit? Wenn wir das so propagieren, dann kommt oft nicht die Herrlichkeit Gottes, oder? Dann kommt nichts mit Herrlichkeit Gottes. Sondern nur Wahrheit, das wird schwierig, oder? Wenn du denkst, dass du recht hast und du versuchst, jemand anders zu überzeugen, wir hatten letztes Mal ja ein bisschen darüber gesprochen, dann versuchen wir manchmal Argumente, auch so Autoritätsargumente. Hör auf den Pastor Gideon, was der letzten Sonntag gepredigt hat. Ne? Und dann der ganz lange Zeigefinger, um zu sagen, die Wahrheit musst du hören. Das bringt nichts. Bringt das Lebensveränderung? Das bringt Konflikte. Meistens keine guten. So. Aber versteht, was ich meine. Wenn Gnade betont wird zu dolle, wenn Wahrheit betont wird, wird es nicht in die Waage reingenommen wird. Wir mögen vielleicht auch Gnade und Wahrheit so aus unserer menschlichen Sicht so definieren. Aber die Frage ist hier auch wieder im Johannesevangelium, was ist die göttliche Sicht? Was ist die himmlische Perspektive von Wahrheit? Was ist die himmlische Perspektive von Gnade? Wollen wir da mal reingehen? Also für ein paar, die anderen können fast gehen, ne? Ab 3 Sachen. Wir können nicht zu tief reingehen, aber mal so ganz kurz, einfach um das ein bisschen zu schließen. Erstens, Wahrheit ist eine Person. Und die Person ist Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers, super, Vers 6. Ein richtig guter Lernvers übrigens. Und natürlich hat diese Person Jesus seinen Ursprung in Gott, wie auch die Wahrheit ihren Ursprung in Gott hat. Also Wahrheit ist nicht etwas, das wurde mit der Erschaffung der Welt geschaffen. Es war von Anfang an schon da. Amen. Das zweite ist, Wahrheit ist eine echte, göttliche Wirklichkeit. Das heißt, wenn wir als Menschen etwas als Wahrheit empfinden, heißt es noch lange nicht, dass Gott es genauso hundertprozentig als Wahrheit empfindet. Ein Unterschied. Du kannst denken, du hast recht, du kannst denken, du bist in der Wahrheit, du kannst aber sowas von auf dem Holzweg sein, weil Jesus hier das ganz anders empfindet. Wir nehmen mal ein Beispiel rein, einfach mal ein biblisches Beispiel. Wenn wir jemanden als Sünder bezeichnen, dann wissen wir, Gott sieht direkt ins Herz. So, bevor er Gott kennengelernt hat, war er ein Sünder. So, und Sünde trennt von Gott. Hey, wenn du das jetzt zum ersten Mal hörst, sei gechillt, okay? Das klingt jetzt ein bisschen krass, aber sei ganz kurz gechillt. So, Sünde trennt von Gott. Wenn jemand zu Gott kommt, ist er auf einmal gerecht, sagen wir. So, aber die Frage ist, was sieht Gott? Ist er nun Sünder oder ist er gerecht? Er ist gerecht. Und was ist nun mit der Sünde? Ist sie egal? Ist sie weg? Ist die Sünde weg? Die Sünde ist nicht weg? Also, ganz kurz. Das ist gut, dass wir da jetzt reingehen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil hier kommt, jetzt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Folgendes, wenn Gott die Sünde vergeben hat und jemand ist gerecht, wo ist die Sünde? Sie ist weg. Sie ist weiß wie Wolle, weiß wie Schnee, da ist nichts, nada. Niente. Nichts mehr da von der Sünde. Amen. So. Es ist eine Wahrheit, dass man Sünder war. Und es ist eine Wahrheit, dass man jetzt gerecht ist. Nun, würden wir nun uns als Gerechte so bezeichnen? Ja oder nein? Jein. Jetzt kommt der Deutsche. Es kommt der Deutsche, der lutherisch geprägt, sagt, es ist ein gerechtfertigter Sünder. Ich versuch das mal ganz kurz, weil das wirklich ein ganz wichtiges Thema ist, damit wir Wahrheit und Gnade verstehen in der vollkommenen Liebe. So, es ist ein gerechtfertigter Sünder. Da sagen wir, okay, wir wollen irgendwie all den Seiten gerecht werden, sage ich mal so. Sagen wir, es ist ein gerechtfertigter Sünder. Aber die Frage ist, wenn in der Schrift steht und Jesus sagt, hey, siehe, ich mache alles neu und das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, sind wir dann noch Sünder? Nein, dann sind wir Gerechte. In diesem Fall auch keine gerechtfertigten Sünder mehr, weil die Sünde gibt es nicht. Das ist eine echte göttliche Wirklichkeit. Das heißt, ich weiß, dass viele Leute Angst haben. Unglaublich viele Leute haben Angst und sagen, boah, bring immer die gleiche Sünde zu Gott. Und Gott fragt sich, warum, wo kommt er denn? Ich weiß schon gar nicht, was er da sagt. Weil es war schon beim ersten Mal gelöscht, beim ersten Mal vergeben. Und jedes Mal bringst du die gleichen Fehler bringst du vor Gott. Und Gott sagt, hey, du bist neu. Stimmt's, Christian? Du bist neu. Es ist neu. Es ist vorbei. So, also von daher, Gott sieht aus der Perspektive des Neuen und das Alte ist vergangen. Das ist die echte göttliche Wirklichkeit und das ist die Wahrheit. Das Dritte ist, dass die Wahrheit zugleich eine Offenbarung ist. Das kommen natürlich dann Dinge ans Licht, die vorher verborgen waren, wenn auf einmal die Wahrheit ans Licht kommt. Auf einmal kommen Ängste, auf einmal kommt Scham, da kommen Fehler. Nicht um zu verdammen, und das ist das Wichtige, nicht um zu verdammen kommen die Sachen ans Licht, sondern weil Jesus immer kommt, um zu heilen und wiederherzustellen. Deshalb kommen die Dinge ans Licht. So, das heißt, wenn wir manchmal Dinge irgendwie nur ans Licht bringen, damit sie erstmal offenbar werden, dann ist das nicht die göttliche Offenbarung, weil die göttliche Offenbarung ist immer, Es hat einen Zweck, warum es ans Licht kommt, damit Heilung hineinkommt, mit Wiederherstellung hineinkommt. Ist natürlich auch gleichzeitig eine Offenbarung, weil sie gleichzeitig auch zeigt, ob wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter des Wortes, dass wir nicht die Dinge nur hören, sondern auch tun. Das heißt, Gott bringt offenbart was in deinem Leben, vielleicht auch durch ein prophetisches Wort wie hier, oder du empfängst ihn oder du liest etwas in seinem Wort und es werden Dinge offenbar. Was machst du damit? Schiebst es beiseite oder ignorierst du das? Oder sagst du, hey, ich bringe das wirklich, hey, da ist das einmal ins Licht gekommen, ich gucke, dass Gott jetzt reinkommt in meinem Leben und dass das wirklich in Ordnung gebracht wird. Das ist der Grund, warum der Heilige Geist uns Dinge offenbart. So, wenn Dinge mir kommen, das ist auch natürlich eine Sache von einem Gottesbild, das wir haben. Wenn Dinge kommen irgendwie in mein Leben und ich werde auf etwas angesprochen, dann frage ich, hey, was soll ich denn jetzt damit machen? Das ist übrigens die Frage eigentlich von Buße. Wenn wir in der Apostelgeschichte immer wieder lesen, da kommt immer die Frage, was sollen wir tun? Ja, jetzt hast du das jetzt hier offenbart, was soll ich denn damit jetzt tun? Was willst du jetzt eigentlich tun? In dem Ganzen wird gleichzeitig offenbart, ob wir hier dran arbeiten. Also die Wahrheit zeigt uns, wer wir wirklich sind, was wir glauben, was wir fühlen. Und dadurch können wir natürlich auch so kommen, wie wir sind. Eieiei, ich habe doch länger gebraucht, als ich gedacht habe. Psalm 43, Vers 3. Sende dein Licht und deine Wahrheit, sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Und Johannes 17, Vers 17, in einer Kombination hier, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Das heißt, das Licht der Wahrheit strahlt auf dich und du musst keine Angst haben, weil Gott sieht dich ohnehin so, wie du bist und wer du eigentlich bist und bringt das dann letztendlich hervor. Soweit, so gut. Wir gehen mal gleich zu Gnade, damit wir den Bogen spannen können. Im himmlischen Verständnis. Gnade ist Annahme. Das heißt, wir nehmen jede Person an, egal welcher Herkunft sie ist. Egal welches Glaubensverständnis, egal welche Meinung. Jesus hat uns angenommen in Schwachheit und das bedeutet auch, dass wir andere annehmen in Schwachheit. Oh, das ist gar nicht so einfach. Folgendes Beispiel. Mach ein bisschen praktisch. Du gehst irgendwo bist du, bald haben wir ja Weihnachtsmarkt, wir stellen uns den Weihnachtsmarkt vor, den schönen Kasseler Weihnachtsmarkt und du willst irgendwie zum Glühweinstand. Und weil du Christ bist, trinkst du auch nur ein oder zwei Glühwein. Scherz. Du willst zu deinem Lieblingsglühweinstand und dann pöbelt dich jemand richtig an und rempelt dich an. Wie reagierst du? Auge um Auge, Zahn um Zahn? Ist eine Option, steht in der Schrift, ne? Aber es ist nicht eine Vollkommenheit, ne? Nur das Alte Testament ist nicht vollkommen, ne? Nun, wenn du in Liebe jetzt reagierst und weißt, dass die andere Person Schwachheit, dann kannst du sie in dieser Schwachheit annehmen. Unreife kann auch in Schwachheit sein. Dann sagst du, okay, lass einfach gut sein, Jesus hat die Person lieb und dann gehst du weiter. Nur mal ein Beispiel. Ich sage nicht, dass du immer so reagieren musst, okay? Okay, nicht, dass du irgendwann im Krankenhaus liegst und sagst, Gideon hat gesagt, ne? Ja, genau. Aber ein Beispiel, wie wir uns annehmen, einfach in Schwachheit, weil wir erwarten so oft, dass die anderen stark sind. Und dann regen wir uns auf. Aber wir sollen die anderen genauso annehmen, wie Jesus Christus in Schwachheit angenommen hat. Zweiter Punkt hier, Gnade ist Verstehen. Das heißt, wir lernen, den anderen zu verstehen, auch wenn er oder sie anders ist. Das bedeutet aber auch, wenn wir jemanden verstehen, auch stehen zu lassen dort, wo jemand steht. Und natürlich bedeutet auch, wenn wir jemanden verstehen, auch manchmal dort abzuholen, wo die Person auch einfach gerade steht. Das ist gar nicht so einfach, das in der Kombination. Das bedeutet hier Gnade. Und natürlich, das Dritte ist ganz klar, Gnade ist eine Person. In Jesus, ganz klar, genau wie Wahrheit eine Person ist, wie Liebe eine Person ist, wir finden Gnade in Jesus und durch Jesus, da wirkt er. Und wenn wir halt uns so austauschen, einander zu verstehen, ich habe so mal ein paar Fragen mitgebracht, hey, wie können wir einfach lernen, die Person zu verstehen, wenn es auch Probleme gibt, wenn es Konflikte gibt, vielleicht auch in deiner Ehe, und vielleicht können wir die Fragen ganz kurz einfach mal so anwerfen. Da kannst du die Frage stellen, hey, kannst du mir mitteilen, warum das für dich so wichtig ist? Weil das ist wichtig, in Gnade auch anzunehmen, zu verstehen, was passiert denn eigentlich in der vollkommenen Liebe? Oder was würdest du dir wünschen? Worüber bist du am meisten traurig? Was beunruhigt dich in der Zukunft? Gerade Leute haben so eine Angst vor der Zukunft, aber vor was haben die denn genau Angst? Einfach mal ins Gespräch zu kommen, wovor hast du denn eigentlich Angst? Und die letzte Frage finde ich am krassesten. Was ist von all den Möglichkeiten, die vor uns liegen, die eine Sache, die für dich nicht verhandelbar ist? Gerade wenn wir so in verschiedenen Meinungen haben oder in Konflikten sind, du denkst manchmal, die Person ist so komplett gegen dich. Hast du so 10 Dinge, die dich komplett stören, aber manchmal stellst du sehr schnell fest, es ist nur eine Sache, die nicht verhandelbar ist. Das heißt, 9 Dinge sind erstmal verhandelbar. Nun bin ich immer, ich liebe Mathematik, das heißt 90% kann gelöst werden erstmal in dem Gespräch. Wunderbar. Aber dann weiß man ganz genau, wo jeder steht, weil wir denken manchmal, wenn jemand eine andere Meinung oder eine andere Position hat, dass die nicht verhandelbar ist, aber vielleicht ist sie komplett verhandelbar und wir können irgendwie dann uns einigen auch. Auch gerade, wenn es um geistliche Einsichten geht, irgendwie in der Schrift, wenn es um Geistesgaben zum Beispiel geht. Und ich will einfach nochmal so ein bisschen reinschauen, wie das denn damals war mit den Jüngern, weil wir denken immer, das war alles happy-clappy. Die waren manchmal so im Flauschi-Bauschi-Land, aber die waren nicht im Flauschi-Bauschi-Land. Die Jünger waren so dermaßen eine bunt zusammengewürfelte Truppe, das ist wirklich krass. Da waren Systemgegner dabei, die wirklich gegen das ganze System nicht nur kritisch waren, sondern dagegen eingestellt waren. Da waren Verächtete dabei, da waren politische Aktivisten dabei, spirituell Interessierte, um das mal jetzt mal so in unser heutiges Wortschatz mal reinzubringen. Und das waren die Jünger, die Jesus gefolgt sind. Und die hatten unterschiedliche Meinungen. Und sie haben gelernt, was es bedeutet, in Einheit zu wachsen. Einander zuzuhören, zu gucken, hey, was sagt Jesus zu dem Ganzen eigentlich? Haben auch gelernt, in dem Ganzen, in den verschiedenen Meinungen, auch trotzdem die eine Botschaft zu verkünden, dass Jesus derjenige ist, der liebt, heute immer noch. Und sie haben auch gelernt, nicht die Person anzugehen, sondern die Probleme anzugehen. Wie oft nehmen wir die Probleme persönlich von dem anderen und bauen sofort 2 Fronten auf? Dabei geht es doch gar nicht hier um die Person. Wir hatten auch die Frage auch letztes Mal gestellt, wer ist eigentlich der wirkliche Feind in dem Ganzen? Steckt da vielleicht auch nicht sogar nochmal eine geistliche Dimension vielleicht auch dahinter? Und dann können wir die Person auch anfangen, auf einmal zu lieben, weil wir sie sehen, wie Gott sie sieht in dem Ganzen. Das haben die Jünger tatsächlich hier gelernt. Und ich bin immer wieder auch erschrocken, auch gerade in christlichen Kreisen, wie wir Personen niedermachen können. Viele Neudeutsche fassen das unter diesem Wort Cancel Culture zusammen. Das heißt, du kannst jahrelang, kannst du Bücher lesen und Predigten hören von einer Person oder von einem Pastor, den du richtig gut findest. Und wow, was für eine Offenbarung, was da einfach drin ist. Oh, das ist so toll. Und macht die Person einen Fehler. Ein Fehler. Die Bücher darfst du gar nicht mehr zitieren. Ja, die Predigten werden gar nicht mehr angehört. Und vielleicht hat die Person auch richtig gute Zitate gehabt. Und dann darfst du die gar nicht mehr zitieren, weil man weiß, XY hat das gesagt und das darf man ja heute irgendwie gar nicht. Und dann wird die Person nicht nur niedergemacht, sie wird niedergemäht. Ist das die Liebe Gottes? Und du liest auf einmal Hasskommentare auf Social Media und du fragst dich, wieso? Und wenn du wahrscheinlich irgendwie forschen würdest, vor 1 oder 2 Jahren wurde fast die Person vergöttert. Was ich manchmal frage, ist, wie kann jemand, der sagt, dass er Jesus liebt, üble Hasskommentare auf Social Media posten? Das wird heute im Johannesbrief heute so O-Ton drinstehen, glaube ich. Wie kann jemand, der sagt, er liebt Jesus, andere beschimpfen? Versteht ihr, was so manchmal in uns ist, wie wir manchmal ticken, wie wir Leute verurteilen, wie wir Leute verdammen? Ich frage mich, was passiert hier einfach so in unserer Birne? Und ich nehme mich ja selber so mit rein. Und ich sage, dass bestimmte Fehler, sage ich auch nicht, dass das alles unwichtig ist. Aber wir müssen aus der Perspektive von Gnade und Wahrheit betrachten. Leben wir in der Gnade, dass Menschen immer wieder zurückkommen können, vorausgesetzt, dass sie wollen. Dass wenn sie einen Fehler gemacht haben, dass wenn sie gesündigt haben, dass sie tatsächlich wieder zurückkommen können. Sowohl in Kirche als auch in Familie. Oder brechen wir die Brücken vollends ab? Und ich meine, da haben wir etliche Beispiele auch in den letzten Jahrzehnten, auch in der Kirchengeschichte, sicherlich auch in unserer Kirchengeschichte, wo sicherlich nicht die Gnade da war. Da ist vielleicht eine Wahrheit hochgekommen und ja, das ist ein Fakt, aber wo ist die Gnade in dem Ganzen? Da sind wir von der einen Seite vom Pferd irgendwo runtergefallen. Ich denke, wir brauchen die Botschaft Gottes, das ist keine Frage, aber wir brauchen auch die Art Gottes. Das Menschen zu vermitteln, um was es hier eigentlich wirklich geht, um wen es wirklich geht. Das heißt, wir brauchen beides, wir brauchen Gnade und wir brauchen Wahrheit. Das bringt das Leben in Fülle. Das andere ist nur eine Halbwahrheit. So, es braucht die Gnade, dass Jesus uns vollkommen macht. Amen. Natürlich braucht es auch die Wahrheit, dass wir ohne Jesus vollkommen am Ende sind. Aber beides macht die Vollkommenheit letztendlich aus in der Liebe Jesu Christi. Und dann geschieht eigentlich auch wirkliche Lebensveränderung in uns. Und mit dieser Lebensveränderung passiert es, dass wir eins sind, wie er eins ist mit dem Vater. Und in der Gnade und Wahrheit stecken hier nicht irgendwie Manipulationen. Das ist mir wichtig auch einfach zu sagen. Wenn das in der vollkommenen Liebe geschieht, dann ist keine Manipulation da drin. Dann kommt auch kein komisches Gefühl. Wahrheit muss auch ausgesprochen werden, das ist keine Frage. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal in den Bereich von Prophetie reingehen, manche Leute haben Angst vor Prophetie, weil sie Angst haben, dass die Wahrheit angesprochen wird und die Sünde angesprochen wird und du stehst da, als wärst du irgendwie nackt vom Kaiser. Weiß jemand irgendwie wissen, was ich meine? Mir ging es als Teenie so. Aber wenn du weißt, dass hier Prophetie in Gnade und Wahrheit gesprochen wird, weißt du, hey, Jesus wird dich nie nackt ausziehen. Das wird er nie machen. Schon gar nicht vor allen. Er wird es immer antippen. Auch deshalb finde ich es so gut, was Loreen letztes Mal gesagt hat in der Predigt über Prophetie. Es geht darum in der Prophetie, dass das Gold in uns zum Vorschein kommt, weil es so verdeckt ist von dem ganzen anderen Zeug, womit wir uns auch im Leben manchmal so belasten. Und dieses Gold wird hochgehoben. Und das ist darum, worum es eigentlich Jesus geht in dem Ganzen, immer wenn man mit Menschen unterwegs ist. 1. Johannes 4, Vers 18, da heißt es, die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Denn Angst rechnet mit Strafe. Wer also Angst hat, ist in der Liebe nicht zur Vollendung gekommen. Und dann ganz kurz nochmal ein Blick auf Jesus. Wie hat Jesus das denn mit der vollkommenen Liebe gelebt? Die Leute kamen zu ihm und haben gesagt, du, hier ist eine Ehebrecherin. Du, die hat gesündigt. Wie sollen wir sie bestrafen? Hey, da ist ein Steuereintreiber, der ist politisch anders gesinnt. Mit dem darfst du ja nicht an einem Tisch sitzen. Oder kamen sie zu ihm, hey, das ist eine Ausländerin. So, mit der darfst du überhaupt gar nichts zu tun haben. Ey, wir haben hier jemanden, der wurde nicht geheilt. Was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? Bei dem oder bei den Eltern? Fast alle Stellen aus dem Johannesevangelium übrigens. Und wir sehen Folgendes. Hier geht es immer eigentlich um die Person, die irgendetwas falsch gemacht wird. Die Person wird immer angegangen. So, wie reagiert Jesus hier in diesem Ganzen? Was macht Jesus? Er begegnet der Ehebrecherin. Ihr wird vergeben. Sie wird nicht gesteinigt. Der Steuereintreiber, mit dem man nicht zusammensitzen darf, sitzt er zusammen an einem Tisch. Hey, und der verändert sein ganzes Leben. Die Ausländerin oder mit den Ausländern, mit denen er nichts zu tun haben soll, weil sie ja keine Juden sind, er geht mitten durch Samaria. Durch das ganze Multikulti-Land. Damals absolut, wie kann das sein, dass jemand so das macht? Ich denke, Jesus ist da reingegangen, gefühlt über die rote Linie der Grenze, über Samaria. Und die dachten nur, die Jünger, das macht er jetzt nicht ernst. So war bestimmt ganz still. Oder wie war das dann letztendlich? über den Mann, der krank war, er heilt, egal aus welchem Grund. Und wir sehen, hier steht nicht die schuldige Person im Vordergrund, sondern hier wird geguckt, was ist das Problem? Das wird angegangen, damit die Person wiederhergestellt wird. Das ist die Vorgehensweise, jedes Mal, wie Jesus komplett vorgeht bei der ganzen Sache. Und da sehen wir, das ist Gnade und Wahrheit in einer Person. Vollkommen in Liebe. Und merken auf einmal, warum Jesus Grenzen überschreitet, warum er Gräben überwindet und er schafft, Generationen und Nationen zu verbinden. Weil genau das passiert hier in dieser Vollkommenheit. Und wir dürfen schauen, wie er es gemacht hat und dürfen auch genauso wandeln. Und das macht einen Unterschied, was unsere Gesellschaft braucht, gerade jetzt in diesen Zeiten. Das heißt nicht, dass wir für gut empfinden, was andere Leute machen. Das heißt nicht, dass wir zu allem Hip, Hip und Hurra schreien. Das heißt es nicht. Das heißt auch nicht, dass andere alles nach den Maßstäben Gottes auch nicht richtig machen. Das heißt aber, dass wir darauf zugehen und das überwinden mit dem Guten. Mit dem Guten. Einfach darauf zugehen und schauen, wie Jesus das gemacht hat. Das heißt, deshalb kann ich nur einfach ermutigen, geh Probleme an und nicht Personen. Und ich hatte am Anfang die Frage gestellt, Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit oder Gnade? Was würdest du wählen? Wahrheit, der Wahrheit verpflichtet zu sein, bedeutet es richtig machen zu wollen. Der Gnade verpflichtet zu sein, heißt es richtig meinen zu wollen. Aber hier gibt es kein Entweder-Oder, sondern nur eine vollkommene Liebe, es richtig zu machen und es richtig zu meinen. Das ist der Schlüssel, den wir hier verstehen. Der auch in der Botschaft, wenn wir die gute Botschaft von Jesus immer weitergeben, es muss immer Gnade da sein. Immer Gnade für jeden Einzelnen, dass der Vater, der himmlische Vater mit ausgestreckten Armen tatsächlich dasteht, dass jeder zurückkommen kann. Die Frage ist, wie leben wir das? Lebst du tatsächlich diesen Weg und wo noch nicht? Wie bist du vom Typ her? Bist du eher so ein wahrheitsorientierter Typ oder bist du ein gnadenorientierter Typ? Wo nimmst du Dinge einfach zu persönlich? Und ich will einfach, dass wir reingehen hier so einen Moment und das einfach wirken lassen, die Kraft Gottes. Weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass Einzelne angesprochen sind. Vielleicht hast du Dinge erlebt in deinem Leben, die nicht okay waren. Wo du sagst, boah, da ist jemand die ganze Zeit von der Wahrheit gekommen. Und es hat dich sowas von genervt. Deshalb bist du der volle der Gnadentyp und der super Peacemaker. Aber du hast es versäumt, die Gnade Gottes eigentlich mit, die Wahrheit Gottes mit einzubinden. Vielleicht hast du erlebt, dass jemand zu viel Freiheit dir immer gelassen hat und du hast gedacht, boah, das braucht man so richtig. Aber denk mal kurz drüber nach, weil das ist so wichtig, dass wir vollkommen in der Liebe Gottes wandeln. Und wenn hier der Johannes schreibt, in 1. Johannesbrief 4, Vers 18, wenn er schreibt, dass die Liebe noch nicht zur Vollendung gekommen ist, dann heißt das ja, dass wir noch in einem Prozess sind, in der Vollendung drinne. Lass uns unsere Augen schließen. Lass es einfach mal wirken. Wie nimmst du Gott wahr? Ist ein Gott, den du dir vorstellst, eher ein Gott, der Wahrheit spricht? Oder ist es bevorzugt jemand, der Gnade spricht? Oder beides? Während so die Augen geschlossen sind, will ich dich nochmal fragen, wo bist du verletzt in deinem Leben? Wo bist du vielleicht vergiftet worden in deinem Leben, wo du merkst, boah, das tut eigentlich echt weh. Wo sind Sachen in der Predigt, in der Botschaft direkt aufgeploppt, wo du sagst, boah, das will ich eigentlich direkt in Ordnung bringen. Pastor Gideon, bete einfach für mich. Dann gib doch einfach gerade ein Handzeichen da, wo du bist und sagst, hier bin ich. Ja, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Etliche Hände, sag, Pastor Gideon, bete einfach nochmal für mich. Weil das ist das Bild, was auch vorher gekommen ist, dass Gott heute heilen und wiederherstellen will, genau das. Wo sind Menschen hier, die heute einfach vielleicht bewusst entscheiden, sagen, boah, ich habe das eigentlich noch nie so gesehen mit dieser vollkommenen Liebe und mit der Gnade und Wahrheit in der Waage und sage, ich will das heute wirklich leben. Es ist schwer, ich falle immer von der einen Seite vom Pferd runter, aber ich will das wirklich leben. Ich habe Leuten so die Wahrheit um das Gesicht geknallt, ich habe Leute mit dem Wort Gottes eigentlich erschlagen, anstatt es einfach mit Gnade zu bringen. Und du spürst das gerade und sagst, das fällt mir so schwer, aber ich will das unbedingt machen. Und ich entscheide mich heute, das zu tun. Dann heb doch gerade jetzt auch deine Hand und sag, yo, ich bin dabei. Ja, vielen Dank. Ja. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du ein liebender Gott bist. Und es tut so gut, das einfach zu wissen. Wenn du sprichst, verurteilst du uns nicht, du verdammst uns nicht, sondern du liebst uns. Und Herr, wir beten einfach gerade jetzt für all diejenigen, die so verletzt worden sind, wo Dinge falsch benutzt worden, wie eine Waffe gewesen ist, dass du hineinkommst mit deiner heilenden Kraft jetzt einfach in diesem Moment. Du gerade jetzt einfach hineinfließt, neu mit deiner Liebe, mit einem neuen Verständnis. Ja, und da, wo Dinge vergiftet sind, einfach gerade jetzt wirklich entgiftet werden durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Ich bete einfach auch für diejenigen, die es heute sich einfach ganz bewusst haben zu entscheiden, dass sie einfach noch mehr diese Klarheit und Sicht haben, wie sie agieren und wie du einfach agieren willst und wirklich sehen, Gott, wie du siehst und aufgrund deiner Liebe auch so handeln. Und tatsächlich sind ein paar Leute einfach hier auch im Livestream, die kennen Jesus noch nicht. Und ich will dich einladen, diesen Jesus kennenzulernen. Du siehst dich vielleicht, du hast Angst vor Gott, du hast vielleicht auch Fehler, die du hast und du hast dich nie getraut, dein Leben vollständig Gott zu geben, weil du vielleicht auch schräge Menschen kennengelernt hast, die das gerade mit der Wahrheit und Gnade irgendwie nicht so gelebt haben. Aber ich sage dir, Jesus lebt das vollkommen. Und er lädt dich ein, dass du heute eine Entscheidung für ihn triffst, hundertprozentig dein Leben einfach mit ihm zu leben. Und wenn du das heute willst einfach, dann heb gerade jetzt deine Hand und sag, hier bin ich, das will ich einfach leben. Ja, vielen Dank. Und auch wenn du online schaust, steh doch gerade jetzt auf oder du kniest einfach, einfach da, wo du einfach gerade bist. Und ich lade uns alle ein, aufzustehen und das Gebet einfach mitzusprechen. Alle zusammen. Jesus, danke, dass du für mich gekommen bist. Danke, dass du den Tod überwunden hast. Danke, dass du meine Schuld überwunden hast. Danke, dass du voller Liebe bist. Und deshalb laufe ich gerade jetzt in deinen Armen. Und sage, ich will dir nachfolgen. Ich will deinen Weg gehen. Bitte vergib mir all meine Fehler. Alles, was ich falsch gemacht habe. Herr, und schenk mir dein neues Leben. Ich danke dir dafür, dass du es gibst. Ganz kurz Pause, weil das kommt jetzt. Er macht dich neu. Er wäscht dich rein. Weiß wie Wolle, weiß wie Schnee. Danke, Jesus. Amen.